neu auf Gottes Wort hören, was es uns zu sagen hat in Bezug auf biblisches Gemeindeleben. Gemeindeleben, das ausgerichtet ist am Wort Gottes. Wir konnten ja gestern Abend in dem Vortrag, ich weiß nicht, einige konnten es vielleicht nicht hören, schon etwas hören darüber, was Gottes Wille in Bezug auf seine Gemeinde ist. Und das ist uns, denke ich, deutlich geworden, dass die Gemeinde durch Gottes souveräne Gnade eigentlich dazu berufen wurde, eben diesem gnädigen Gott zu ehren, zu verherrlichen, ein Zeugnis für ihn darzustellen, ihm priesterlich zu dienen, mitten in dieser gottfeindlichen Welt. Und wir haben schon gestern darüber gesprochen, dass da eigentlich auch etwas ganz Wesentliches dazugehört, dass nämlich die Gemeinde sich in freiwilligem, bewusstem Gehorsam an die Anweisungen Gottes hält. So wie er das Priestertum, den Tempeldienst im Alten Testament geordnet hat und wollte und erwartet hat, dass die Gläubigen im Alten Bund sich an dieses Wort halten, so ist es auch grundsätzlich im Neuen Bund. Ich möchte da einleitend noch einmal erinnern und vorlesen, was im zweiten Buch Mose über die Arbeit, über die Aufbauarbeit an der Stiftshütte geschrieben steht. Wir lesen im zweiten Buch Mose im 39. Kapitel in der Bilanz der Arbeit an der Stiftshütte einige bedenkenswerte Sätze. Ich lese mal Vers 32. So wurde das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte vollendet. Und die Kinder Israels machten alles genau so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Genau so machten sie es. Das ist interessant, das ist zweimal direkt wiederholt und damit sehr betont. Dann im Vers 42, ganz so, wie der Herr es Mose geboten hatte, so hatten die Kinder Israels das ganze Werk vollbracht. Und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr es geboten hatte. So hatten sie es ausgeführt und Mose segnete sie. Und dann lesen wir im 40. Kapitel noch einmal von der Einweihung der Stiftshütte. Vers 16, und Mose tat alles, wie es ihm der Herr geboten hatte, genau so machte er es. Ich könnte jetzt noch die verschiedenen anderen Wiederholungen vorlesen. In diesem Kapitel kommt es noch mehrmals vor. Dieser pünktliche, genaue Gehorsam. Aber ich denke, wir haben schon verstanden, worum es da geht. Dass Gott dadurch geehrt wird, dass wir den Dienst in seiner Gemeinde tun nach seinem Wort. Und das ist auch wichtig. Und davon möchte ich eigentlich auch heute Nachmittag ein paar Punkte einfach aufgreifen, weil wir immer wieder in verschiedenen Bereichen unseres Gemeindelebens in der Gefahr stehen, vom Wort Gottes abzuweichen und damit letztlich den Dienst in der Gemeinde auf eine niedrigere Ebene als die von Gott gewollte abzusenken. Auf eine menschliche Ebene, die nicht mehr geistlich ist. Und das bedarf immer wieder auch der Prüfung, der Selbstprüfung unserer Gemeinde, unserer eigenen Aktivitäten, unseres Denkens am Wort Gottes. Bin ich noch wirklich in der Linie des Wortes oder bin ich bei menschlichen, unbiblischen Linien angelangt? Und ich möchte einfach heute einmal aus der Praxis, heute Nachmittag, ein paar Punkte aufgreifen, in denen biblische Gemeinden in Gefahr sind, von der Linie des Wortes sozusagen abzusinken auf eine Ebene, die letztlich geistlich schädlich ist. Wir könnten natürlich sehr viele Punkte nennen. Es sind einfach mal ein paar Punkte, die eigentlich in vielen Gemeinden neuralgische, schwierige Punkte sind, wo auch der Zeitgeist, der Weltgeist ein Stück ansetzt, um die Gemeinden von der biblischen Haltung wegzubringen. Der erste Punkt, der mir da wichtig geworden ist, ist der Ältestendienst. Wir werden das vielleicht heute Abend noch etwas systematischer hören, dass biblische Gemeinden, so wie Gott sie sich gedacht hat, eine ganz klare Art von Führung haben, und zwar eine ganz besondere Art von Führung. Eine Art von Führung, wie sie sich die Menschen nicht ausdenken würden. In menschlichen Organisationen gibt es Vorstände, entweder gewählte Führungen oder Diktaturen. Ja, entweder jemand, der da herrscht und mit eiserner Faust sich die anderen unterwirft mit Machtmitteln, oder jemand, der letztlich nach dem Votum der Mehrheit gewählt wird und in seinen Dienst reingesetzt wird. Und beide Modelle, die diese Welt kennt, hat Gottes Wort verworfen für die Gemeinde. Und es ist sehr wichtig, dass wir einfach erkennen, die Bibel redet davon, dass die Leitung einer Gemeinde in den Händen von Brüdern sein soll, die von Gott ausgewählt, vom Heiligen Geist eingesetzt sind, die ganz bestimmte Qualifikationen brauchen, die aber alle geistlich sind. Nicht die Qualifikation, dass jemand was studiert hat oder dass jemand viel Geld hat oder dass jemand gut reden kann, sondern es sind alles geistliche Eigenschaften, die zum Beispiel im 1. Timotheusbrief im 3. Kapitel und im Titusbrief im 1. Kapitel aufgeführt werden. Wie sollen Menschen aussehen, die diesen Dienst tun dürfen und sollen, Leiterschaft in der Gemeinde? Und dann sind da ganz bestimmte Begriffe erwähnt, die auch letztlich geistliche Begriffe sind, geistlichen Dienst umschreiben, anders als die Welt es sich vorstellt. Ich möchte mal einfach ein paar wichtige Aussagen dazu mit uns lesen. 1. Petrusbrief, die bekannte Aussage im 5. Kapitel, wo es heißt, ab Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte erscheint, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ja, diese Brüder, die da den Dienst tun, das sind Hirten. Das sind solche, die die Herde hüten sollen. Und hüten, das ist ja eigentlich eine doppelseitige Arbeit. Das eine ist, sie sollen die Herde beschützen vor Gefahren. Sie leiten auf dem rechten Weg, dass die Schafe nicht vom Weg abkommen, nicht straucheln, nicht Schaden nehmen. Also da ist ein beschützendes, bewahrendes, leitendes Element. Und das andere ist auch weiden oder dafür sorgen, dass die Herde die rechte Nahrung bekommt. Ein guter Hirte weiß, wo der gesunde, gute Weidegrund ist, wo die Wiesen sind, auf denen die Schafe gute Nahrung finden. Er weiß auch, wo vielleicht giftiges Unkraut ist, wo die Schafe nicht hingetrieben werden sollten. Also diese Doppelseite Versorgung mit geistlicher Speise und Beschützung und Führung, die ist in diesem biblischen Begriff des Hirtendienstes mit enthalten. Ja, 1. Thessalonicher 5 ist auch noch eine wichtige Aussage über den Ältestendienst und die Haltung der Gemeinde auch. Da heißt es in Vers 12 im 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Ja, also da ist die Seite der Gemeinde angesprochen. Auf der einen Seite spricht die Bibel die Brüder an, die Ältestendienst tun sollen. Und es ist kein leichter Dienst, und das gerade auch in der heutigen Zeit. Früher war es oft kein leichter Dienst, weil die Ältesten diejenigen waren, die zuerst verfolgt wurden. Ja? Das war die Herausforderung in der neutestamentlichen Zeit. Ja? Und überall, wo die Gemeinde verfolgt wurde, auch in Russland war das so, dann hat man sich meistens zuerst die Führer geschnappt. Diejenigen, die am Wort gedient haben, die die Verantwortung hatten, die kamen zuerst ins Gefängnis. Und deshalb hat man sich nicht unbedingt um diesen Dienst gerissen, sondern es waren geistlich gesinnte Brüder, die ein Herz für den Herrn und seine Herde haben mussten und die auch bereit sein mussten zu leiden. Nicht umsonst erwähnt Petrus das, dass er Mitteilhaber war an den Leiden des Christus, dass er selber auch wusste, was es bedeutet, um des Herrn willen Verfolgung zu leiden. Also, Ältestendienst hat etwas zu tun mit Leiden, mit Opfern. Hirtendienst zu tun ist nicht eine Ehrenposition, wo man sagen kann, oh, der ist in den Vorstand der Gemeinde gewählt worden, ja? Er gehört zu den Honoratioren, ja? Das ist nicht die biblische Vorstellung von Ältestendienst, sondern Ältestendienst ist harte Arbeit. Ältestendienst bedeutet auch viele Enttäuschungen, viel Entmutigungen und Schwierigkeiten aufgeladen zu bekommen und sie alle tragen zu dürfen um des Herrn Jesus willen. Wir sehen etwas von diesen Leiden an Mose, dem Hirten des Volkes Israel. Was musste er alles erleben? Ja, ich denke, jeder Bruder, der den Ältestendienst tut, wird sich in manchem da wiederfinden und wird sehen, ja, es ist auch heute noch so, dass Dienst an den Schafen der Herde Gottes Leiden und Schwierigkeiten mit sich bringt. Innere Anfechtungen und Nöte. Und deswegen diese Ermutigung an diese Brüder, tut den Dienst, weidet, hütet, setzt euch ein mit Hingabe. Dabei kann man keinen äußerlichen Gewinn ernten. Ja? Wer das tut, wer das will, der wird verurteilt von der Bibel. Nein, sondern es geht darum, dass wir Lohn empfangen werden von dem obersten Hirten, wenn wir diesen Dienst treu getan haben. Es ist gerade heute wichtig, und es war schon früher so, wenn wir dran denken an die Rotte Cora, ja, die Autorität im Volk Gottes wird immer wieder von ungeistlichen Menschen herausgefordert und in Frage gestellt. Auch heute gibt es noch Gläubige, die ähnlich wie Datan und Abiram sagen, wieso eigentlich ihr? Wir sind doch alle heilig, wir sind doch alle hier im Volk Gottes, wieso soll ich mir von dir was sagen lassen? Ich weiß doch selber, was ich tun will und was gut ist für die Gemeinde. Ich weiß vielleicht sogar besser wie du. Ja? Also dieser Geist, sich gar nicht unterordnen zu wollen, dieser Geist, Autorität und Leiterschaft in der Gemeinde einfach nicht annehmen zu wollen, der ist auch heute noch. Manchmal ist es einfach das Fleisch, das ich nicht sagen lassen will. Deswegen heißt es im Jakobusbrief in der Lutherübersetzung so schön und treffend, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Sie ist bereit, Korrektur anzunehmen. So sind wir oft nicht. Ja? Wir haben es nicht gern, wenn da ein Bruder uns vielleicht ermahnt und sagt, du hör mal, prüf mal, ob das überhaupt Gottes Wille ist und dem Willen Gottes entspricht. Dein Wandel. Deine Gesinnung. Und dabei ist es eine Hilfe, wenn es in einer geistlichen Weise geschieht, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Weil wir gar nicht gesund geistlich wachsen können, ohne dass wir so eine Korrektur immer wieder auch bekommen von geistlich gesinnten Brüdern. Ja? Also der Hirtendienst ist mit Widerständen verbunden, mit Schwierigkeiten, mit menschlichen Schwierigkeiten, mit Intrigen, mit Klatsch hintenrum. Es ist eine schlimme Sache, wenn in einer Gemeinde dann über Brüder, die solchen Dienst tun, schlecht geredet wird. Ja, auch das kommt manchmal vor. Und auf diese Weise gibt es manche heute, und das ist auch eine Not, die sagen, ach, eigentlich muss ich das ja gar nicht machen. Ich bleibe lieber so ein bisschen in der zweiten Reihe. Irgendwie wird sich das schon regeln da in der Gemeinde. Das kann ruhig jemand anderes machen. Das ist auch nicht unbedingt die geistlich richtige Haltung. Ja. Die Bibel sagt durchaus, wer nach einem Ältestendienst strebt, der begehrt ein schönes Werk. Ein gutes Werk. Wir sollen nicht im Sinn von Karriere denken und Ehrgeiz danach streben, sondern einfach aus dem Bestreben raus, dass wir wissen, die Herde Gottes braucht Weide, braucht Brüder, die wirklich auch dem Herrn dienen in diesem verantwortungsvollen Bereich, Aufsicht zu üben, Leiterschaft, Hirtendienst. Und dazu bedarf es dessen, dass man als Mann geistlich wandelt, über Jahre, über Jahrzehnte vielleicht sogar. Ja? Das ist nicht so, dass man da sagen kann, da mache ich jetzt mal einen Schnellkursus, ja, vielleicht einen Fernkurs oder finde mal 2 Jahre auf der Bibelschule und dann bin ich ein ausgebildeter Ältester und jetzt ran an den Speck. Ja? Das geht so nicht. Ja? Sondern die Bibel, wenn wir uns anschauen, was im 1. Thessalonicher Brief da erwartet wird, dann sind es bodenständige, gereifte Männer Gottes, die sich im Beruf, in der Familie über Jahre bewährt haben müssen. Ja? Da ist nicht die Rede von Schnellbleiche, auch nicht von reiner Ausbildung, auch nicht von reinem Bibelwissen. So gut es ist, wenn man sich in der Bibel auskennt, aber das reicht nicht aus, um einen Hirtendienst zu tun. Ja? Wir können das heute jetzt nicht tiefer irgendwie auslegen und uns damit beschäftigen, aber was da alles gesagt wird, das sind ganz viele Dinge, die letztlich auf ein beständiges geistliches Leben mit dem Herrn verweisen. Über Jahre weg. Bewährt, besonnen, lehrfähig. Das wird man nicht von heute auf morgen. Dass jemand gelernt hat, sich selbst zu beherrschen und züchtig und unter Hintanstellung des Eigenwillens und der Eigeninteressen mit dem Herrn zu gehen, sodass Frucht sichtbar wird für die ganze Gemeinde. Das gehört mit dazu. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird. Da sind auch geistliche Gefahren damit verbunden mit einem solchen Dienst. Ganz klarer Fall. Man muss ein gutes Zeugnis haben, auch von denen außerhalb der Gemeinde. Das heißt, da muss ein Wandel da sein, der auch von den Ungläubigen anerkannt wird. Ja. Also da werden ganz schön herausfordernde Dinge genannt. Es ist ein geistlicher Dienst für geistliche Männer Gottes, die bereit sind, dem Herrn mit Hingabe zu dienen und die bereit sind, die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, die damit verbunden sind. Und dann kommt die andere Seite, eben in 1. Thessalonicher 5, da wird gesagt, was die Gemeinde zu tun hat. Da wird nicht gesagt, macht eine Kampfabstimmung, wählt mal die, die ihr am nettesten findet, ja, sondern da wird gesagt, erkennt die an euch arbeiten. Ja? Also Ältester wird man nicht dadurch, dass man sich sozusagen auf eine Wahlliste stellen lässt, sondern dadurch, dass man in einer geistlichen Gesinnung die Nöte und die Herausforderung in der Gemeinde sieht und einfach anfängt, Hirtendienst zu tun. Am Wort zu dienen, Geschwister zu helfen, sie zu besuchen, mit ihnen einfach auch über Glaubensfragen zu reden, ihnen weiterzuhelfen, ihnen Rat zu geben, ja, zu ermahnen, auch ganz praktische Arbeiten zu tun. Also ein solcher Gemeindehirte wächst durch Dienen. Und dann sagt die Bibel, erkennt solche an. Wenn Gott jemanden diesen Dienst aufs Herz gelegt hat, jemanden befähigt hat, dann tut er den Dienst und zwar tut er ihn mit dem Segen. Es wird offenbar, dass dieser Dienst vom Herrn bestätigt ist. Und dann sollte es die Gemeinde anerkennen. Und da wird etwas gesagt, ja, das ist heute, denke ich, auch nicht mehr so arg häufig. Nämlich nicht nur anerkennen, ihr sollt die anerkennen, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen. Das heißt, in der Abhängigkeit vom Herrn. Nicht menschlich, hier bin ich der, der das Sagen hat. Ja? Das wird ein wahrer Hirte nie so sagen, sondern er wird immer den Dienst tun in der Abhängigkeit vom Herrn. Immer in dem Wissen, letztlich ist ja der oberste Hirte der, der die Gemeinde leitet. Kein Mensch, sondern der Herr selber leitet seine Gemeinde. Und er gebraucht Menschen. Und er kann nur solche gebrauchen, die nicht eigenmächtig sind. Nicht mehr korrigierbar. Eine Gefahr. Wenn man einem Bruder nichts mehr sagen kann, ja, dann kann er so einen Dienst nicht tun. Diesen Dienst im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Jetzt kommt die happige Sache. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich seid ihr alle schon einmal zurechtgewiesen worden. Ich hoffe es jedenfalls. Es ist sehr gesund und wichtig für unser geistliches Leben, dass wir Zurechtweisung bekommen. Und wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, wie eure Gefühle da waren, ja, also das ist ein Test für geistliche Gesinnung. Wenn man zurechtgewiesen wird, kann ich das annehmen? Kann ich dem Bruder dankbar sein oder auch der Schwester? die mir da eine Mahnung, eine Zurechtweisung ausgesprochen hat? Oder kocht da innerlich auf? Was fällt dem ein? Der soll doch erstmal selber bei seiner Türe kehren. Hm? Kennt ihr solche Gedanken auch? Das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Ja, zurechtweisen ist ein schwieriger Dienst. Ich kann das sagen, weil ich selber auch teilhabe an unserem Hirtendienst bei uns in der Gemeinde und das auch schon getan habe und auch schon mit Furcht und Zittern und viel Gebet getan habe, weil ich gewusst habe, wenn das schief geht, dann kann das sehr hässliche Folgen haben, dieses Gespräch. Ja. Ein Hirte, der diesen Dienst ernsthaft tut, wird nicht nassforsch mit aufgekrempelten Ärmeln zu einem Bruder oder einer Schwester hingehen und sie zurechtweisen, sondern er wird es betend tun und wahrscheinlich auch mit einem gewissen bangen Herzen. Ja. Und die Bibel sagt aber, nehmt diesen Dienst an. Nehmt ihn an. Begehrt nicht auf gegen solche Brüder, sondern im Gegenteil, achtet sie umso mehr in Liebe um ihres Werkes willen. Ihr Lieben, wenn das in Gemeinden mehr getan würde, dann wäre es sehr viel mehr Segen in unseren Gemeinden. Ja. Es gibt nämlich auch die Mahnung im Hebräerbrief, ja, wo es auch darum geht, dass man sich denen, die da führen, unterordnen soll, freiwillig, nicht im sklavischen Kadavergehorsam, sondern freiwillig und bewusst unterordnen soll. Da heißt es, Vers 17 in Hebräer 13, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ja? Glaubt nur, dass der Herr das sieht, wenn ein solcher geistlicher Dienst aus rebellischen Gedanken zurückgewiesen wird. Das bringt keinen Segen für das geistliche Leben, wenn man so handelt. Ja? Der Herr möchte, dass wir uns mit Demut umgürten, dass auch die Jüngeren, bei denen ist das sicher ein besonderes Problem, sich unterordnen unter die Ältesten. Das finden wir auch in 1. Petrus 5. Und dass dieser Dienst wirklich auch zum Segen getan werden kann für alle Beteiligten. Ja? Und ich denke, daran müssen wir uns erinnern. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch ihr als Gemeinde, dass jede biblische Gemeinde gerade in der letzten Zeit intensiv und ernstlich für ihre Ältesten betet. Auch dafür betet, dass Gott weitere Brüder erweckt, auch von der jüngeren Generation, die wirklich diesen Dienst als geistlichen Dienst tun wollen und tun können. Das ist Gnade, das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich. Unter anderem auch deshalb, weil eine ganz wichtige Qualifikation die ist, dass man mit einer gesunden biblischen Autorität seine Kinder in Zucht und Unterordnung hält. Und ich habe festgestellt, dass das bei ganz vielen jüngeren Familien nicht mehr der Fall ist und damit die Brüder ein Stück ausschließt vom Ältestendienst. Und das ist ein Problem. Ja? Jemand, der wirklich geistig gesinnt ist und dem Herrn dienen sollte, der sollte schon mit Anfang, Mitte 20 anfangen, sich Gedanken zu machen, wie er eigentlich seine Ehe und Familie führen will. Er sollte vielleicht sich sogar schon erst einmal sehr viel im Gebet Gedanken machen, wen er heiratet. Denn ohne eine Frau, die diesen Dienst mitträgt, kann ein Ältester kaum diesen Dienst richtig tun. Ja? Auf jeden Fall ist es wichtig, dass er von vornherein auch sein Familienleben ganz klar nach dem Wort Gottes ausrichtet, dass er dafür sorgt, dass er als Oberhaupt in der Familie eine gesunde geistliche Autorität ausübt und seinem Haus wohl vorsteht, weil das sagt die Bibel, das ist eine Voraussetzung. Wenn man dem Haus Gottes vorstehen will, dann muss man in seinem eigenen Haus wohl vorstehen. Das heißt nicht, dass alles perfekt läuft. Ja? Das gibt es gar nicht. Gott übt uns auch. Ja? Es gibt Krisen, auch bei den Kindern. Aber wenn die Kinder grundlegend aus dem Ruder laufen und man sieht, da ist einfach keine Zucht da und keine biblische Ordnung, dann ist das irgendwo ein Punkt, wo man sagen muss, dann ist so jemand erstmal nicht geeignet für diesen Dienst. Das bedeutet, wir müssen an uns selber arbeiten, wir müssen unseren Weg überprüfen vor Gott, wenn wir diesen Dienst tun wollen. Und das sollte getan werden. Aber es ist herausfordernd, ein geistliches Leben zu führen, in allen Bereichen. Nicht nur in der Gemeinde geistlich reden und im Beruf und in der Familie geht alles drunter und drüber. Das ist keine Basis für Ältestendienst. Ja? Da haben auch solche Brüder gar keine Autorität bei den Gläubigen. Wenn man nämlich was ermahnen will, dann braucht man dafür ganz gewiss nicht vollkommen zu sein, aber es muss einfach eine gewisse Klarheit auch im geistlichen Leben, eine gewisse Folgerichtigkeit da sein, dass die Geschwister sehen, dieser Bruder folgt wirklich dem Herrn nach. Ja, wenn man auch sieht, er hat auch selber Fehler gemacht und hat sie eingesehen und sich drunter gebeugt, dann kann man zum Beispiel auch leichter von so jemand eine Korrektur annehmen. Ja? Das muss also irgendwie zusammenstimmen. Ja, aber ich wollte noch mal darauf betonen, betet ihr für eure Ältesten. Betet ihr, dass Gott jüngere Brüder erweckt und in diesen Weg hineinführt, der klaren Christusnachfolge, dass sie auch diesen Dienst tun wollen und können. Eine Gemeinde, die das nicht tut, muss sich dann nicht wundern, wenn es irgendwann mal zu einer großen Not kommt. Ja? Das ist also eine ganz wichtige Frage. Und wie gesagt, dort, wo dieser geistliche Weg nicht mehr gegangen wird, da kommen entweder fleischliche Diktatoren auf oder, und das ist die Tendenz heute immer mehr, es kommt zum Pastorensystem. Ja? Dass Fachleute, studierte Fachleute eingestellt werden, die diese Aufgabe hauptamtlich tun, dann hat man das Problem nicht mehr, dann weiß man, wer morgens auf der Kanzel steht und den Gottesdienst einleitet und wer predigt, dann ist das alles geregelt. Aber damit ist die Gemeinde auf eine fleischliche und menschliche Ebene abgesunken, wo sie eigentlich nicht mehr den Gedanken Gottes entspricht. Ich hoffe, wir verstehen das aus der Schrift. Ja? Und deshalb ist also lebendiger, gesunder Ältestendienst eine ganz, ganz wichtige Sache. Besonders auch in der letzten Zeit, in dieser Endzeit, wo so viele Verführungen und falsche Lehren kommen. Ihr Lieben, wenn wir nicht Älteste haben, die von der Schrift her hier klar warnen und nüchtern die Botschaft der Bibel verkündigen und auch darüber wachen, dass keine falschen Lehren hineinkommen in die Gemeinde, dann ist eine solche Gemeinde in der letzten Zeit in großer Gefahr. Ja? Und man braucht nur darauf warten, wenn die Hirten nicht über die Herde richtig wachen. Die Wölfe sind da, um die Schafe zu rauben. Das ist keine Frage. Die streichen heute um die Herde. Um jede. Ich möchte vielleicht das zum Abschluss noch lesen. Apostelgeschichte 20, ganz wichtige Stelle auch über Ältestendienst, die gerade in dieser Endzeit so enorm herausfordernd und wichtig ist. Ab Vers 28, da spricht Paulus zu den Ältesten in Ephesus und sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Es gilt heute mehr denn je. Und auch dafür sollten wir beten. Herr, erhalte unseren Brüdern die geistliche Wachsamkeit, die Gründung in der Schrift, die Kraft, gegen jede Abweichung von der biblischen Lehre und Praxis vorzugehen und da wachsam zu bleiben. Da sollten wir als Gemeinde für diese Brüder beständig beten und sie auch in diesem Dienst unterstützen. Ja, das war also der eine Punkt, ein überlebenswichtiger Punkt für biblische Gemeinden heute. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen, wo ich einfach sehe, dass unbiblische Tendenzen immer mehr auch in die Gemeinden eindringen. Das ist das Stichwort Seelsorge. Seelsorge, ein Begriff, den wir so übrigens in der Bibel interessanterweise gar nicht finden. Ja, das ist ein Begriff aus der katholischen Kirche. Man kann ihn sicher als Hilfsbegriff nehmen, aber es ist interessant. Die Bibel kennt den Begriff so nicht. Und was wir heute in Gemeinden vielfältig finden, ist, dass unter dem Stichwort Seelsorge weltliche Psychologie Eingang hält ins Gemeindeleben. Dass da eine humanistische, eine menschenorientierte Sicht plötzlich aufkommt, dass psychotherapeutische von der weltlichen Seelenheilkunde abgeleitete Ansätze in der Gemeinde plötzlich aufkommen. Ja, weil man sagt, ja, da gibt es ja Probleme, die können wir ja gar nicht anders lösen. Und das ist halt die Frage. Stimmt es? Ja? Es würde also heißen, dass die Gemeinde Jesu Christi 2000 Jahre lang überhaupt nicht gerüstet war, einschließlich der Apostelzeit mit den Schwierigkeiten der Gläubigen fertig zu werden. Und erst dank der Erforschung der gottlosen Psychologen haben wir jetzt endlich die Mittel, dass wir den Menschen wirksam helfen können. Klingt ein bisschen unglaubwürdig, ja? Ja, aber das, so sagen es die Leute im Endeffekt. Und im Endeffekt ist es so, dass auch da wieder, wie bei der Ältestenschaft, die Tendenz zur Ausbildung zu einem Fachwissen anstatt einer Gnadengabe Platz greift. Da möchte ich darauf aufmerksam machen. Das ist nämlich, sobald wir vom Niveau des Wortes Gottes, vom geistlichen Niveau auf das menschliche, fleischliche herabsinken, zählt nur noch Macht und Wissen und nicht mehr Gnadengabe. Gott tut die Dinge über Gnadengaben. Ja? Der Dienst vorzustehen ist nach Römer 12 eine Gnadengabe. Gott gibt sie, wir können sie nicht machen. Ja? Der Dienst zur Seelsorge ist nach der Bibel auch eine Gnadengabe. Kommen wir gleich drauf. Aber was die weltlichen Entwicklungen in der Christenheit daraus machen, es ist eine Psychotechnik, die ich in Kursen erlerne, um sie dann als Spezialseelsorger an meinen Gemeindeschafen oder vielleicht sogar außerhalb der Gemeinde anzuwenden. Ja? Es gibt da Tendenzen, gerade die sogenannte biblisch-therapeutische Seelsorge ist zum Beispiel ein ausgesprochen gefährliches System, wo letztlich eine ganze Anzahl von Leuten teures Geld ausgeben, um sich wie Heilpraktiker ein professionelles Seelsorgewissen anzueignen und dann fangen sie an, aus anderen Herden Schafe zusammenzusuchen und übergemeindlich als Seelsorger zu arbeiten, dabei auch sündhaft teures Geld verlangen, ja, 80 Mark pro Sitzung und solche Geschichten, ja, so wie ein weltlicher Psychotherapeut und davon leben wollen, ja, und da geschieht geistlich gesehen ganz üble Verführung und Zerstörung. Warum? Wir müssen eines mal sehen, die menschliche Psychologie ist eine gottlose, verfinsterte Wissenschaft, die überhaupt nichts an geistlicher Hilfe für Menschen in Christus beizutragen hat. Warum? Sie ist nicht gottzentriert, sondern menschenzentriert. Ja? Sie geht von den Selbstheilungskräften des Menschen aus, wenn sie nicht, wie es bei einigen der Fall ist, sogar okkulte Heilungskräfte mit einbezieht, so wie zum Beispiel die jungsche Psychologie. Ja, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ich habe früher viel Psychologie studiert und gelesen, bevor ich mich bekehrt habe. Deswegen kann ich das mit einer gewissen Überzeugung sagen, dass diese Dinge überhaupt nicht hilfreich sind. Ja? Die biblisch-therapeutische Seelsorge geht davon aus, du bist verletzt worden von anderen. Jetzt geh diesen Verletzungen nach, spür diese Dinge in dir auf und verarbeite sie in dir. Und es gibt nichts Tödlicheres und Verkehrteres und Falscheres für einen Christen als das. Ja? Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Ja? Die Bibel sagt, blicke auf Christus, vergib und lass da hinten, vergesse, was da hinten ist. Ja? Und die Psychologen sagen, nein, grab es aus, schau es dir an, erlebe es nochmal durch, verarbeite es und damit macht es die Menschen kaputt, anstatt ihnen zu helfen. Es verweist sie auf sich selber statt auf Christus und ist eine tödliche Sache. Es trägt dazu bei, dass die Eigensucht und die fleischliche Selbstorientiertheit in den Gemeinden wächst. Leute, die durch so eine Sache durch sind, sind oftmals, ja, die Frucht ist zum Beispiel oft, dass eine Ehe geschieden wird, ja. Wenn dann der eine Partner durch so eine BTS-Schule gegangen ist, weil er endlich gelernt hat, sich selbst zu behaupten und sich zu verwirklichen und damit ist das Band einer geistlichen Beziehung zerschnitten. Ja, ganz kurz, was ist denn der biblische Weg? Wie soll denn nach der Bibel Menschen geholfen werden, die Schwierigkeiten in Glaubensfragen haben? Das gibt es ja immer. Ne? Es gibt keinen Gläubigen, der nicht an irgendwelchen Punkten seines geistlichen Lebenslaufes Krisen und Schwierigkeiten im Glaubensleben hätte. Normal, ist logisch. Ja? Nur, wie gehen wir denn damit um? Biblisch. Gut, was sagt denn die Bibel? Was sind die Gnadenmittel, die Gott anbietet in der Gemeinde, um solchen Menschen zu helfen? Das ist ganz interessant. Die allerwichtigste und entscheidende, haben wir vorher schon gesehen, ist das Wort seiner Gnade. Ist das Wort Gottes. Und ich sage euch eines, wenn wir das Wort Gottes in der rechten Weise wirklich studieren, in unserem Leben umsetzen, dann sind 80% aller seelsorgerlichen Schwierigkeiten nicht nötig und hätten sogar vermieden werden können. Und es ist interessant, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass sie selber vollkommen genügsam ist für alle Probleme und Fragen eines Gläubigen. Ich lese es mal. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Zweimal. Er ist ganz zubereitet durch das Wort. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, er braucht nichts anderes mehr auf gut Deutsch. Ja? Er braucht nicht noch zusätzlich irgendwelche Sonderkurse und Sonderbehandlungen, sondern wer wirklich nach dem Wort Gottes lebendig lebt, im Geist wandelt, der kommt auch durch Krisen durch, ohne irgendeine Spezialbehandlung. Ja? Was ergänzend und in der Abhängigkeit vom Wort Gottes in der Bibel sehr wohl gibt, das ist das persönliche Ermahnen, Ermuntern und Trösten. Das wichtigste Wort dafür ist ein sehr schönes Wort, das eigentlich diese ganzen Dinge miteinander verbindet, das Parakaleo. Da kommt der Paraklet her, der Tröster, der Beistand, der Heilige Geist wird so genannt. Ja? Und das Parakaleo heißt eigentlich Zuspruch. Jemandem anderen etwas zusprechen. Und das kann man je nachdem, was der andere braucht, übersetzen mit ermahnen, ermuntern und trösten. Ist doch schön, ne? Das ist ein sehr vielseitiges Wort. Ja? Zuspruch, wenn jemand vom Weg abgekommen ist, ist Ermahnung. Zuspruch, wenn jemand verzagt ist, ist Ermunterung. Zuspruch, wenn jemand im Leid ist, ist Tröstung. Ja? Und was sprechen wir ihm zu? Nicht irgendwelche Menschengedanken, sondern biblischer Zuspruch ist Zuspruch vom Wort Gottes her. Zuspruch, der auf der Grundlage der Bibel Menschen aufrichtet, ihren Blick wieder auf den Herrn richtet, ihren Blick vielleicht auch von der Bibel her, das heißt ja auch Überführung, Erziehung in der Gerechtigkeit, zu schauen, guck mal her, überleg dir mal, da bist du doch vom Wort abgewichen, da liegt die Wurzel für dein Problem, du hast gesündigt, du bist nicht die Wege Gottes gegangen, du hast eine Abkürzung gewählt. Ja? Und wenn das jemand erkennt und bekennt, dann merkt man schon, jetzt ist die Krise überwunden, jetzt ist die Gnade Gottes wieder da, plötzlich sieht derjenige, aha, jetzt weiß ich, das ist der Weg, jetzt komme ich da wieder raus. Ja? So geschieht es immer wieder in der biblischen Gemeinde. Es ist interessant, dass auch da Römer 12 eine Gnadengabe nennt. Ich möchte mal diese Gnadengaben gerade noch mal mit uns lesen, weil die alle eigentlich auch in diesem Seelsorgeprozess, wie die Bibel ihn kennt, eine Rolle spielen. Römer 12, ich lese mal ab Vers 4. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, da ist also diakonischer Dienst gemeint, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Das sind alles biblische Charismen, biblische Gnadengaben der Erbauung, die wir auch heute noch haben, die wir auch heute noch brauchen. Ja? Wie gesagt, eine gesunde Lehre und Wortverkündigung beinhaltet verschiedene Dinge. Sie beinhaltet Lehre. Das heißt, dass ich als Gläubiger verstehe, wer bin ich in Christus, was ist der Wille Gottes, wie gehe ich mit Sünde um, wie gehe ich damit um, wenn ich versucht werde. Ja? Das lehrt die Bibel, das sollen wir auch lehren, das soll in einer Gemeinde gelehrt werden. Ja? Und allein schon lehren bringt mir ein Verständnis, dass ich meinen Weg als Christ tiefer verstehe, dass ich Fallen vermeide, dass ich umkehre, wenn ich in falschen Dingen reinkomme. Ja? So sollte eigentlich jede Verkündigung bewirken, dass irgendjemand in der Gemeinde ein Licht aufkommt, der sagt, Mensch, genau, das habe ich noch nie so gesehen, da bin ich ja noch falsch, da habe ich ja noch was aus meinem alten Leben, jetzt will ich Buße tun. Ja? So geschieht Seelsorge in Anführungsstrichen durch die Wortverkündigung, wenn Gehorsam da ist. Ja? Es kann ein Mangel an Lehre sein. Weissagung im biblischen Sinn heute bedeutet, dass wir das Wort in tröstender, ermunternder Hinsicht auf die Situation der Menschen anwenden. Ja? Und wenn wir wirklich unter der Leitung des Heiligen Geistes verkündigen, dann kann es immer wieder passieren, dass nachher jemand kommt und sagt, Mensch, das hat genau in meine Situation reingesprochen. Nicht so wie die Charismatiker mit irgendwelchen Wahrsagegaben, sondern einfach das Wort verkündigen in einer Weise, dass Gott es gebrauchen kann, um Menschen zu zeigen, du bist gemeint. Guck dir mal an. Ja? Vielleicht weiß der Bruder gar nichts und hat es im anderen Zusammenhang gemeint, aber irgendein Nebensatz trifft mich und zeigt mir was. Ja? Und dann genauso ermahnen. Ermahnen bedeutet eigentlich, dass wir, wenn wir merken, Geschwister kommen vom Weg ab, dass wir sie wieder zurückweisen zum Herrn. Und solche ermahnende Verkündigung sollte immer auch da sein in der Gemeinde. Ja? Wir brauchen lehrhafte Verkündigung, aber wir brauchen auch ermunternde und ermahnende Verkündigung. Das muss immer miteinander irgendwo verquickt werden. Ja? Wenn also nur Lehre ist, das ist zu wenig. Wir müssen die Umsetzung in die Lebenspraxis immer mit berücksichtigen. Wenn nur Umsetzung in die Lebenspraxis ist, auch zu wenig. Wir brauchen die Zusammenhänge, wir brauchen die Vertiefung. Und das beides miteinander. Wenn dann die Gläubigen bereit sind, auf das Wort zu hören und den Willen Gottes zu tun, sind schon mal 50-60% der Probleme zu klären, ohne dass überhaupt irgendein sogenannter Seelsorger in Aktion tritt. Und das ist eigentlich das Beste. Ja? Dann gibt es noch für besondere Fälle auch die Gnadengabe, Barmherzigkeit zu üben, Lasten zu tragen. Das ist auch keine Spezialseelsorgeausbildung, sondern eine Gnadengabe. Da gibt es Geschwister, denen wird man sich vielleicht am ehesten anvertrauen, wenn man wirklich Leid trägt. Meistens solche, die selber durch Leid durchgegangen sind. Ja? Und da merkt man, ja, da werde ich verstanden, da werde ich mitgetragen, da betet jemand mit mir und da ist mir schon leichter ums Herz. Ja? Solche Dinge brauchen wir auch. Aber das kann auch kein Profi nachmachen. Ja? Sondern das geht nur, wenn Gott Menschen geführt und zubereitet hat und eine Gnadengabe gegeben hat. Und von daher, biblische Gemeinschaft in der Gemeinde ist im Grund schon zu 90% das, was eigentlich Seelsorge umfasst. Nicht Spezialisten, nicht Therapiesitzungen mit Honoraren, sondern wenn ich in der Gemeinde bereit bin, mit meinen Geschwistern zu leben, biblisch zu leben, das heißt aber auch mal, dass man sich zum Beispiel öffnet, wie viel Leid und wie viel Versagen und Sünde wird verborgen vor den Geschwistern, weil man sich vorkommt wie in einem Weltverein, wo es um den Anstand geht, dass man gar nichts sagt, sondern die Lasten mit sich rumschleppt, bis es fast zu spät ist. Das sind zum Beispiel Fehlverhalten. Ja? Dadurch entstehen Störungen, dass man nicht rechtzeitig es jemand anvertraut, es jemand bekennt. Und es muss noch gar nicht gleich der Älteste sein, das kann erstmal einfach jemand unter den Geschwistern sein. Ja? Und diese Gemeinschaft, wenn lebendige Gemeinschaft unter den Geschwistern da ist, Ermunterung, Ermahnung, Fürbitte, dann ist das schon, deckt das schon mal einen ganz großen Bereich ab. Und wo das gestört ist, da muss man dann zum Spezialisten gehen. Ja? Und dann gibt es natürlich ernstere Fälle. Da gibt es Geschwister, die vielleicht wirklich diese Gnadengaben haben, der Ermahnung, des Tröstens, der Barmherzigkeit. Das muss immer noch nicht gleich der Älteste sein oder die Ältesten. Ja? Aber vielleicht schon Geschwister, die auch ein Stück mit der Gemeindeleitung zusammenarbeiten, die solchen Geschwistern helfen. Und in ernsten und wichtigen Fällen ist auf jeden Fall notwendig, dass man sich auch an die Hirten der Gemeinde wendet. Und Seelsorge an der Gemeinde vorbei ist unbiblisch, ist sogar ein Stück gefährlich und hat sich schon manches Mal als Gemeinde spaltend erwiesen. Möchte ich nur mal darauf hinweisen. Ja? Hier müssen wir die biblischen Linien beachten, dann wird auch unser Glaubensleben gesund und viele Probleme entstehen erst gar nicht, wenn wir klar biblisch sehen und den Weg klar gehen. Ein weiterer Punkt, der auch in Gemeinden immer wieder zu Schwierigkeiten führt und wo sich auch menschliche Tendenzen zeigen, ist die Jugendarbeit. Das ist ja auch ein Punkt, wo es immer wieder Spannungen gibt, unterschiedliche Auffassungen, wo unterschiedliche geistliche Meinungen da sind. Und die allgemeine Neigung in den biblischen Gemeinden in den letzten 30, 40 Jahren war die eigentlich, dass es immer mehr zu einer Art Separatismus der Jugend gekommen ist. Das heißt, die Jugend will einen Sonderweg, will Sondergruppen, will Sonderlieder, will einfach auf ihre Bedürfnisse, dass da eingegangen wird und dass die Gefahr besteht aus dem Ganzen, dass sich die Jugend ein Stück aus der Gemeinde ablöst und nicht mehr ein organischer Teil des gesamten Gemeindelebens ist. Das ist eine Entwicklung, die man also in ganz, ganz vielen Gemeinden beobachten kann. Dazu kommt auch eben, dass ausgehend von der Welt sich eine besondere Jugendkultur entwickelt hat. Ja? Ich weiß das sehr gut, weil ich eigentlich in dieser Umbruchsgeneration geboren bin. Ja? Ich bin Jahrgang 1953 und ich bin in den 60er Jahren mit so 13 Jahren 1966, 67 genau in diese Zeit gekommen, wo die Beatles waren, wo die Studentenrebellion war, wo die Propaganda von freier Liebe war, ja, wo die Hippies aufkamen, die Drogen, diese ganzen Dinge. Und ich war auch einer von denen, die da sind, die voll von diesem Geist der Rebellion gegen die Älteren, gegen die Werte der Älteren erfasst wurden. Das hat alles nichts mehr gegolten, was die Alten waren. Ja. Die Alten waren verknöchert und spießig und die hast du vergessen können. Ja. So war unsere Einstellung. Ja. Und die war vom Teufel geschürt, das muss ich im Nachhinein ganz klar sagen. Ja. Gott hat in der Familie und in der Gemeinde Autorität gegeben. Und Gott hat den Älteren die Autorität gegeben, nicht den Jungen. Und es ist interessant, so wie der Teufel die Frauen aufgehetzt hat, gegen die Autorität der Männer sich aufzulehnen, so hat er auch die Jungen aufgehetzt, sich gegen die Autorität der Älteren aufzulehnen. Und in der Welt hat es zu einem beispiellosen Bruch geführt. Ja? Da war die alte Generation, die hatte noch die alten Werte, zum Teil auch noch biblische Werte von Anstand, von Sitte, Ordnung, Disziplin. Und wir, ja, unanständig ist klasse, unordentlich ist klasse, disziplinlos ist klasse, Hauptsache ich verwirkliche mich selbst. Ja? Man konnte nicht mehr miteinander reden. Und das Erschütternde und Ernste ist, dass dieser Bruch zwischen Jugendszene und Erwachsenen in die Gemeinde Gottes hineingetragen wurde. Und ein ganz wichtiges Transportmittel ist die Pop- und Rockmusik. Ja? Das ist nämlich das Medium gewesen, und ich sage das sehr wohl auch in einem gewissen okkulten Sinn, das Medium, durch das diese rebellische Kultur transportiert wurde und sich ausgebreitet hat. Und das ist leider auch ein Problem unter christlichen Jugendlichen, dass eine Rock- und Popmusik christlicher Art, die es eigentlich nicht geben kann, dass die ein Stück mit stark dazu beiträgt, dass praktisch die Entfremdung von den Erwachsenen, ein anderes Bedürfnis, ein anderer Lebensstil weitervermittelt wird. Das geschieht auch durch sogenannte christliche Jugendzeitschriften, die zum Teil also sehr bedenkliche Tendenzen zeigen, ja, wo dann weltliche Kinofilme und Rockstars empfohlen werden und wo eigentlich ein völlig verweltlichtes Leben empfohlen wird und den jungen Leuten nahegebracht wird und letztlich gegen die Gemeinde gearbeitet wird. Ja? Diese Dinge führen dazu, dass letztlich Gemeindezerstörung betrieben wird und nicht Gemeindeaufbau. Ja? Und auch wieder hier, Jugendarbeit wird zunehmend als Spezialistendienst gesehen, wo man eine Spezialausbildung braucht, eine professionelle Ausbildung, möglichst ein Bibelschüler, der da praktisch geschult ist in dem Ganzen. Ja, das kommt immer mehr vor, angestellte Jugendleiter, die danach streben, möglichst vollzeitlich zu werden und dann einfach eine Eigendynamik entwickeln. Ja, das ist in vielen Gemeinden schon jetzt so. Und es ist aber, wenn wir uns das mal anschauen, nicht der biblische Weg. Ich möchte es einfach nochmal deutlich machen. Die Gemeinde Gottes, die Bibel kennt keine Jugendarbeit. Ja? Das ist natürlich an und für sich noch keine entscheidende Sache, aber es zeigt einfach einen Hinweis. Ja? diese Dinge sind von der Schrift her so gar nicht vorgesehen. Ja? Sondern zunächst mal zeigt die Bibel geistlich gesehen, dass die ganze Gemeinde eine Familie ist. Ja, ist interessant, im ersten Johannesbrief, da werden die Väter angeredet und dann die Kindlein und die jungen Männer. Ja, verschiedene Altersstufen, ob das nun natürliche oder geistliche sind, ist ganz egal. Es ist auf jeden Fall so, dass die Gemeinde ein Miteinander ist von reiferen Christen, von solchen, die schon, sagen wir mal, eine gewisse Stabilität haben und von Anfängern, von jungen Menschen, von Kindern, von Erwachsenen, von Alten. Ja? Und es ist glasklar, diejenigen, die die geistliche Verantwortung haben, sind die Alten, die Älteren. Das war schon im Israel so und es ist auch in der Gemeinde nicht anders. Ja? Und es hat etwas damit zu tun, dass gewisse Fragen eigentlich erst richtig beurteilt werden können, wenn man 10, 15 Jahre im Glauben steht. Das ist zwar hart für jemanden Jungen im Glauben zu akzeptieren, aber wenn man mal selber die 10, 15 Jahre hinter sich gebracht hat und mitkriegt, was man alles für Torheiten und Irrtümer hat durchmachen müssen selber, ich denke, dann kann man das nachvollziehen. Es ist Weisheit Gottes, nicht veraltete Kultur, die diese Ordnung gegeben hat, dass die Ältesten diejenigen sind, die die Verantwortung tragen. Ja? Ich möchte es einfach nochmal lesen, das ist im 1. Petrus 5, weil es da eigentlich auch so deutlich ist, was da ein Problem ist, ja, ab Vers 5. Da heißt es ja, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ja, das ist oft eine Gefahr. Der Geist der Jugendrebellion, und der macht auch vor christlichen Jugendlichen keinen Halt, ist ein Geist der Hochmut und der Selbstverwirklichung. Das war die ganz klare Sache. Ich weiß es doch besser als die Alten. Ist doch klar, ich habe doch den Durchblick. Ne? So habe ich damals auch gedacht. Ja? Ein unwahrscheinlicher Hochmut. Ja? Und deswegen sagt Gott es in seiner Weisheit. Ja? Junge Gläubige, Jugendliche lernen am besten in der organischen, familiengemäßen Gemeinschaft von Jungen, Älteren und ganz Alten. Das würde ich mal so sagen. Das schließt nicht aus, dass man sich auch mit jungen Leuten zu bestimmten Zwecken trifft. Aber wenn dann zum Beispiel die Jugend nicht mehr in die Bibelstunden kommt, sondern nur noch sagt, ja, wir haben unsere Jugendstunde, wo wir die Sachen auf unsere Weise besprechen, das ist nicht gesund. Ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass die meisten von unseren jungen Geschwistern in die allgemeine Bibelstunde noch kommen. Ja? Wenn es sogar so weit kommt, dass man anfängt, Jugendgottesdienste und Jugendversammlungen zu haben, oder ich habe schon mal gehört, dass eine Gemeinde darüber nachgedacht hat, Brotbrechen für junge Leute separat zu machen mit anderen Liedern, dann ist eine Katastrophe passiert. Damit ist die Gemeinde schon gespalten. Und damit sind Gottes Gedanken mit Füßen getreten. Das muss man ganz knallhart sagen. Ja? Das kann nicht sein. Gott will, dass die Jüngeren von den Älteren lernen, und zwar durch Unterordnung, indem sie sich fügen. Es ist hart, aber es ist so. Ja, die Bibel sagt es glasklar. Und wir missachten die Bibel nicht ungestraft. Ja? Wenn die Jüngeren das nicht lernen, dann kommen sie auch geistlich nicht in ein Stadium der Reife, sondern bleiben sie ich-bezogene, unreife und für den Herrn letztlich unbrauchbare Christen. Das ist ja Gottes Schule, die unterordnen. Ja, das ist das, wenn wir durch die Schule nicht durchgehen wollen, ja, dann haben wir auch die geistliche Reife nicht, um mal später Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde. Und ich möchte es auch nochmal zeigen, es ist auch eine gewisse Gefahr in dieser Professionalisierung und Spezialisierung der Jugendarbeit. Da gibt es jetzt schöne Konzepte, erlebnisorientierte Jugendarbeit. Wie unterhalte ich die jungen Leute jedes Mal mit Action, jedes Mal ein anderes Thema, jedes Mal irgendwas Aufregendes und Tolles? Und ihr Lieben, das ist einfach gefährlich. Sowas kann man vielleicht ab und zu mal machen. Aber wenn den jungen Leuten von professionellen Jugendarbeitern eine Scheinwelt von lauter aufregenden, tollen, interessanten Activities angeboten wird, wie sollen die dann in eine ganz normale, nüchterne Erwachsenengemeindearbeit reinkommen? Ja, ja, dann sagen die, ey, da gefällt es mir ja gar nicht. Da muss ich ja Verantwortung übernehmen, da ist ja gar nichts los. Ja? Man entfremdet die jungen Leute biblischer Gemeindearbeit. Und letztlich werden sich solche Jugendlichen sehr oft dann sagen, oh, wo ist denn da so eine Willow-Creek-Gemeinde, wo da der Stepptanz abgeht, wo die Predigt bloß noch 20 Minuten dauert und man Bonbons bekommt und ein Witzchen gerissen wird. Ja, da bin ich doch genau richtig. Und da müssen wir aufpassen, ihr Lieben. Ja, da wird, das ist vielleicht alles gut gemeint, ja, aber da wird letztlich den jungen Leuten etwas völlig Unrealistisches von Christus-Nachfolge vorgegaukelt. Und man sagt, ha, da kitzelt man sie und da kriegt man sie und dann bleiben sie doch bei der Stange. Aber das ist dann, das ist eine völlig unrealistische Sache. Das ist nicht mehr Dienst für den Herrn, sondern das ist Unterhaltungsprogramm für mein Ego. Ja? Und dann plötzlich heißt es Christus-Nachfolge, dienen, verzichten. Oh, dafür sind sie gar nicht vorbereitet worden. Ja? Versteht ihr? Da müssen wir aufpassen. Ja? Die jungen Leute sollen in die Gemeinde hineinwachsen, nicht aus ihr heraus. Die sollen auch nicht dazu geführt werden, dass sie sagen, wir wollen eine Gemeinde, die ganz nach unseren Ansprüchen zugeschneidert ist, sondern das, was wir auch heute miteinander betrachten wollen, wir wollen eine Gemeinde, die nach den Ansprüchen Gottes zugeschnitten ist. Und da wollen wir hineinwachsen und uns auch beschneiden lassen, zuschneiden lassen vom Herrn. Ja? Der Weingärtner, der die Reben schneidet, nicht üppig wuchern lässt, dort wo sie hinwollen, sondern er schneidet, warum? Damit sie mehr Frucht bringen. Und das ist auch für die Jugend notwendig. Ja? Wenn eine Jugend bloß noch gekitzelt werden will und Lehrer haben will, die ihnen in den Ohren kitzeln, anstatt beschnitten zu werden, ermahnt zu werden, auch zurechtgewiesen zu werden, dann ist geistlich Alarmstufe 4 angesagt. Das geht nicht. Letztlich nehmen solche jungen Menschen auch schweren Schaden an ihrem geistigen Leben, wenn man sie auf so eine Weise prägt. Ja? Sie müssen lernen, auch korrigiert zu werden. Sie müssen lernen, dass man in liebevoller Weise auch sagt, ihr Lieben, aber das machen wir jetzt nicht. So läuft es bei uns nicht. Ja? Daran lernt man geistlich. Ja? Also das liegt mir sehr auf dem Herzen, weil diese Dinge laufen in fast jeder Gemeinde als Tendenz an. Und die Frage ist, wie reagiert man? Gibt man dem nach, dass man sagt, nur dass die jungen Leute nicht wegbleiben? Oder gibt es da wirklich liebevolle, väterlich gesinnte, geistlich reife Gläubige, die sagen, ihr lieben jungen Leute, prüft mal vor Gott, ob der Weg jetzt richtig ist. Ja? Wir wollen als Gemeinde gemeinsam dem Herrn dienen, jung und alt. So hat es Mose gesagt. Ja? Die Kinder sollen mit dabei sein und die Alten. Ja, der Teufel hat gesagt, oh, lass doch mal die Kinder zurück, ihr könnt ja da hingehen und dem Herrn dienen. Ne? Mit denen, da machen wir schon ein anderes Programm in Ägypten. Ja? Nee, nee. Wir wollen alle ausziehen aus Ägypten, auch die Jungen, wie die Alten. Möchte der Herr uns dazu Gnade schenken? Ich will hier schließen. Ich habe die Zeit schon etwas überschritten, aber ich hoffe, ihr seid barmherzig mit mir. Ich weiß jetzt nicht, wie es geplant war. Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin gern bereit, auch Fragen jetzt zu beantworten. Vielleicht machen wir auch eine kleine Pause zwischendrin. Ich weiß nicht, wie ihr es euch gedacht habt. Sollen wir mal 5 Minuten Pause machen und uns dann nochmal hier treffen zur Aussprache? Ja? Wäre das recht?